Ich möchte heute mal mit meiner eigenen Patientengeschichte anfangen, weil die zu dem Thema, über das wir heute sprechen werden, besonders gut passt. Vor vielen Jahren bin ich zu einem Orthopäden gegangen mit völlig für mich undefinierbaren Schmerzen im Oberschenkel. Ich war damals noch Halbmarathonläufer und hatte die Hoffnung, dass der mir möglichst ein Medikament verschreiben kann und dann geht alles wieder. Und dann war ich eben bei diesem Orthopäden gesessen und hat ein Röntgenbild gemacht und ich saß dann in dem Raum, habe gewartet, dass er kommt und mir erklärt, was es ist, was man auf dem Bild sehen kann. Er kam in den Raum rein, schaut auf das Bild und sagt, oh, das sieht aber schlecht aus. Dann habe ich so, was heißt das? Dann hat sie mir gesagt, das ist eine weit fortgeschrittene Arthrose. Dann habe ich gesagt, was heißt das? Und das heißt, dass sie nie mehr laufen werden können und dass sie es operieren lassen müssen, also künstliche Hüfte. Und ich war von diesem kurzen Gespräch völlig geschockt hinterher. Und ich habe dann auf dem Rückweg gedacht, mein Leben ist zu Ende in dem Moment. Das war ein ganz kurzes Gespräch, was einen für mich elementaren Teil meines Lebens irgendwie damals getroffen hat. Und da ist alles schiefgelaufen, fand ich in dem Gespräch. Und ich war wirklich konsterniert. Und das ist genau das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Die Kommunikation zwischen dem Arzt und dem Patienten.
Die Gesundheitsarena. Ärztenachwuchs im Gespräch. Mit Medizinstudentin Ariane Berner und Martin Eulitz von der KV Bayerns.
Ariane, du hast jetzt interessiert zugehört. Was sagst du zu meinem Fallbeispiel?
Ja, das ist genau das eigentlich, was man ja eigentlich vermeiden möchte, dass man dem Patienten Angst macht. Man möchte eigentlich den Patienten ja auch gut abholen und auch mit ihm diesen Weg gehen. Und ich war ja auch im Rettungsdienst unterwegs, der auch letzte Folge ganz genau gelauscht hat, weiß das auch schon. Und da genau wurde ich ja auch mit verschiedenen Situationen konfrontiert, wo man mit dem Patienten auch reden musste oder auch gut reden musste. Und genau das ist auch das Schwierige, was ich fand, diesen Grat zu finden, einmal empathisch und schonend zu sein, aber auch klar und deutlich die Message rüberzukriegen.
Das empathische Arzt-Patienten-Gespräch, wie macht man das? Wie kann man das lernen? Was müssen Medizinstudierende dazu wissen? Und darüber wollen wir heute sprechen. Und wir haben als Besonderheit heute auch ein richtiges Fallbeispiel geplant, wo wir, Ariane und ich, Rollen einnehmen werden. Ich bin gespannt, du auch?
Ja, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich als Arztrolle und du als Patienten, wie wir uns da tun.
Und wir haben auch einen Gast, der uns da durchführen wird.
Genau, wir dürfen herzlich begrüßen Alexander Benz. Er ist Modulsprecher des Kommunikationsmoduls hier in der LMU in München. Und das macht er auch schon einige Zeit. Also er ist schon wirklich erfahren, macht schon seit 20 Jahren. Und Fun Fact am Rande, dein Lieblingssong ist Enjoy the Silence von Depeche Mode. Das passt ja auch perfekt rein in diese Thematik, dass man einfach mal diese Stille aushalten kann im empathischen Gespräch, dass man auch den Emotionen Raum geben kann. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung und ich bin froh, dass ich da sein darf.
Alexander, jetzt die erste Frage. Wenn du jetzt auch an uns Medizinstudierenden denkst, du bist ja auch in der Lehre tätig, wo tun wir uns denn eigentlich am schwersten in dieser Kommunikation?
In der Kommunikation ist, glaube ich, tatsächlich schwierig zu sehen. Also wir sehen immer wieder, die Studierenden kommen relativ früh und jung ins Studium und erleben dann verschiedenste Situationen. Am Anfang noch relativ nah am Patienten, weil sie das eben am meisten kennen. Später in der Klinik dann eine andere Darstellung, die nicht immer so der perfekten Vision entsteht, weil eben genau das, was du gerade geschildert hast, nämlich der Notfall, der zeitliche Druck, die Dokumentation, manches verdrängt, was sie gerne anders umsetzen würden. Und wir versuchen im Studium den Studierenden sehr früh den Wert der guten Kommunikation mitzugeben, dass sie eben auch bemerken, welche Werkzeuge sie haben, um beim Patienten eben Emotionen, Ängste abzufangen, um dem Patienten Strategien und Pläne zu geben, damit letztendlich nicht nur der Patient, sondern auch der Arzt zufrieden aus so einem Gespräch rausgehen kann.
Hast du da irgendwelche Tipps oder so wie wir das am besten auch in diesen Drucksituationen umsetzen können?
Flexibilität ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Der Student, dass die Mediziner sich bewusst sind, dass ihre Kommunikation immer abhängig vom Gegenüber ist, von der Situation, vom Kontext, von den mehr oder weniger Anlässen, mit denen sie im Patienten reden. Und Strukturen und mehr oder weniger Modelle oder Hilfsleistungen oder Tools sind natürlich was ganz Wichtiges, was in solchen Situationen, wenn Stress, wenn Druck entsteht, als so eine Fallback-Position irgendwie hilft. Und Wir unterrichten oder wir versuchen den Studierenden zu unterrichten, dass sie mit Modellen wie dem Calgary-Cambridge Guide, der sowohl Struktur, aber eben auch Beziehungsaufbau als durchlaufende Faktoren hat und dann unterschiedliche Stufen oder Phasen darstellt, dass sie, wenn sie das im Hinterkopf haben und das flexibel auf die Situation anwenden, dass sie dann was haben, wo sie so eine Art, ja, Geländer haben, an dem sie sich entlanghangeln können, dass dann verschiedene, ja, Werkzeuge dann aufrufen kann, die in den Situationen dann dem Patienten und ihnen helfen können, an die richtige Information zu kommen, aber eben auch die richtige Unterstützung anbieten zu können.
Werkzeuge klingt für mich jetzt sehr technisch, wenn ich das so höre. Auf der anderen Seite ist doch das, was gefordert ist, Empathie. Beißt sich das so ein bisschen, dass man, wenn man so sagt, ich spule jetzt im Kopf meinen Werkzeugkasten ab und gehe das eins nach dem anderen durch, dass man dann diese menschliche Komponente ein Stück weit verliert?
Nein, sehen wir, glaube ich, nicht so, denn diese menschliche Komponente ist das, was letztendlich zugrunde liegt dem Ganzen, dass die Haltung der Ärzte, der Studierenden so klar davon geprägt ist, dass sie patientenzentriert sich im Gespräch verhalten, dass sie respektvoll mit dem Patienten umgehen, dass sie auch Hinweise des Patienten, ähnlich aus seiner Geschichte, vielleicht auch wahrnehmen und dann darauf reagieren. Und diese Werkzeuge sind dann letztendlich nicht etwas Mechanistisches, das sie anwenden, sondern dass sie flexibel auf die Situation, ja, in der Situation nutzen, um dann einen gewünschten Outcome irgendwie zu generieren und dem Patienten die Situation dann auch zu erleichtern. Das muss man auch sagen. Auch wenn das nicht immer, Wortspiel, so leicht ist, spezifisch, wenn es dann um schwierige Gespräche geht.
Ja, ich stimme da meistens, also ich hatte, wie gesagt, schon ein, zwei Gespräche oder auch miterleben dürfen, wo es auch um schwere Diagnosen ging. Und als ich in dieser Situation war, habe ich mich auch schwer getan, das einmal umzusetzen, weil das eine Drucksituation war. Und dann auch so authentisch auch wie möglich darüber zu kommen. Man möchte ja auch als Mensch dann auch rüberkommen, menschlich, empathisch. Und wie gesagt, diesen Grad, den ich beschrieben habe vorhin, das rüberzukriegen, und das fand ich als extrem herausfordernd und schwierig, aber auch den Abstand zu kriegen, das fand ich sehr, sehr schwer.
Finde ich eine ganz schöne Geschichte, die du mehr oder weniger erzählst, weil es ja auch sehr stark darum geht, den Studierenden oder auch den Ärzten eine Selbstreflexion eben klar zu machen, dass ich in der Situation tatsächlich in so einem Dilemma stecke, dass ich möglicherweise Dinge irgendwie kommunizieren muss, die jetzt nicht angenehm sind, dass ich aber auch nicht mitleiden kann in der Situation, weil ich nicht alles mit rausnehme. Und wenn wir dann dabei sind und da auch um Empathie und Patientenzentrierung reden, dann geht es natürlich auch darum, welches Verständnis haben die Studierenden, die jungen Ärzte, wenn sie in solche Situationen hineingehen. Und da hilft es natürlich dann, wenn sie sowas vorher schon mal geübt haben. Und ähnlich wie ihr das im Studium wahrscheinlich auch gemacht habt, gibt es verschiedene Formate, in denen man sowas üben kann. Eine einfache Simulation mit den Kommilitonen ist natürlich eine Möglichkeit, die bedingt immer nur so authentisch wirkt, weil man sich dann anders fühlt. Wir haben im Studium eben auch integriert die Gespräche mit den Simulationspatienten in sehr kleinen Gruppen, die angeleitet sind von einem geschulten Dozierenden, der dann letztendlich die Möglichkeit hat, in den Gesprächen oder mit den Gesprächen Reflexionen anzuregen und auch zu zeigen, dass vielleicht die Selbstwahrnehmung eine ganz andere ist, wie die jetzt die Beobachter, die Kommilitonen oder auch der Patient selber hat.
Ja, also meinst du Übung, dann kommt das immer authentischer rüber und auch empathischer rüber, wo man sich dann eigentlich trotzdem zurückgenommen hat.
Ja, du sagst gerade empathischer rüber. Es ist ja immer die Frage, welches Niveau von Empathie und welche Art von Empathie braucht denn der Mediziner? Und wenn du sagst, du hast schon einiges beobachtet, dann gibt's ja sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Und wir alle kennen Vorbilder oder mehr oder weniger Vorgesetzte, denen man über die Schulter schauen kann und sehen kann, wie unterschiedlich dieses Thema Empathie umgesetzt wird. Und häufig, also mir ging es selber so in verschiedenen Situationen, hatte ich das Gespräch gar nicht als sonderlich empathisch wahrgenommen, aber im Gespräch mit dem Patienten und dem Arzt in der Folge war das genau das Niveau, das beide Parteien in der Situation tatsächlich benötigten, um zu einer Lösung zu kommen. Und da geht es, glaube ich, tatsächlich darum, dass die Selbstreflexion, also letztendlich eure Überlegung, wie läuft es, wie nehme ich mich wahr oder auch wie kann ich Rückmeldungen, Feedback von anderen bekommen, dort gestärkt wird und das sich in der Kommunikationskultur in der Medizin eben auch umsetzen lässt.
Was mich jetzt auch noch interessieren würde, es gibt ja verschiedene Patiententypen. Also die hat jeder bestimmt schon wahrgenommen. Einmal der, der vielleicht sehr, sehr zurückhaltend ist und gar nicht aus sich rauskommt oder der auch sehr fordernd ist und vielleicht auch manchmal auch aggressiv ist. Wie geht man denn da mit den verschiedenen Patiententypen um und versucht dann trotzdem irgendwie halt, ja, ein gutes Patienten-Arzt-Gespräch irgendwie zu etablieren oder einfach zu reden?
Ja, das Thema der Patiententypen und mehr oder weniger Vorgehensweisen für spezifische Typen finde ich immer relativ schwierig, weil wir sehen ja nur das, was nach außen hin gerade dargestellt wird von dem Patienten, wie es dem tatsächlich geht. Das kann ich tatsächlich nur mit dem Gespräch oder mit der Nachfrage dann schaffen. Und wenn ich mit einer respektvollen, wertschätzenden Grundhaltung in dieses Gespräch hineingehe und klar meine, aber auch seine Bedürfnisse versuche, in diesem Gespräch zu eruieren, dann kann ich, jetzt sind wir wieder bei den Tools oder Werkzeugen, und ihr kennt alle vielleicht Umgang mit Emotionen oder auch die Vorbereitung von einem schwierigen Gespräch, wenn ich dann solche Aspekte aus diesen Bereichen nutze, beispielsweise um jemanden, der jetzt gerade immer so aufgeheizt ist, sehr emotional ist, ein bisschen herunterzuholen und ihm zu zeigen, okay, ich höre, dass es dir gerade nicht gut geht und ich versuche jetzt mal rauszukriegen, warum das so ist, dann kann ich dort auch eine gewisse Modulation einbringen. Auf der anderen Seite natürlich auch der sehr Zurückhaltende, der vielleicht gerade sich scheut, ein Tabu anzusprechen, dass ich dem eben über einen sehr guten Beziehungsaufbau Vertrauen gebe, nochmal durch den Hinweis auf vielleicht auch die ärztliche Schweigepflicht, die Vertrautheit, die Verschwiegenheit, ihn dann auch dazu bringen kann, zu sagen, hey, okay, ich habe da tatsächlich ein Problem. Auch wenn ich das jetzt unter Umständen nicht mit meinem besten Freund besprechen würde, aber mit meinem Arzt kann ich das tun.
Mhm. Ich würde da auch zu dem Thema gleich übergehen wollen, Patientensicht mal anzuschauen, denn wir sind die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns, bei uns sind die niedergelassenen Ärzte, Hausärzte, Fachärzte, auch die Psychotherapeuten, die alle wahnsinnigen Druck haben aufgrund der Menge der Patienten, die da so durchlaufen. Hat es eigentlich aus deiner Sicht, Alexander, einen Sinn, sich auf jeden einzelnen Patienten so einzulassen?
Jetzt sind wir so ein bisschen auf jeden einzulassen. Ja, meiner Ansicht nach schon. Und verschiedene Studien zeigen auch, dass wenn ich empathisch kommuniziere, dann habe ich sehr viele positive Effekte, die auch in einer relativ kurzen Zeit wirken können. Und das Schöne und was manchmal auch ein bisschen seltsam klingt, ist, dass ich, wenn ich mir am Anfang vielleicht eine Minute mehr Zeit nehme, um die Beziehung aufzubauen, um mir in die Wertvorstellungen meines Patienten hineinzudenken, dann spart mir das als Arzt, mir als Therapeut, mir als Behandler in der Folge ganz viele Rückfragen. Und es gibt verschiedene Studien, die das dann weitertreiben, die sagen, wenn ich Personen habe, die sich personenzentriert, empathisch mit dem Patienten auseinandersetzen, die helfen dabei, Aufenthaltszeiten in Krankenhäusern, Besuche in der Notaufnahme zu reduzieren, weil der Patient sich versorgt fühlt, weil Ängste frühzeitig angesprochen werden und weil er damit letztendlich in diesem Vertrauen dann auch sagen kann, dann warte ich halt den einen Tag ab und gehe dann zu meinem normalen Arzt, bevor ich unter Umständen längere Krankenhausaufenthalte für Diagnosen und Therapien noch nutzen muss.
Klingt gut, Ariane, was wir jetzt hier hören. Wenn du jetzt an deine Zukunft als Ärztin denkst, könnte ich mir vorstellen, du wirst auch eine sehr empathische. Hast du da aber auch ein bisschen Sorgen, dass es vielleicht dann zu viel Empathie ist, zu viel Mitnehmen von dem Tagesgeschehen?
Ja, also ehrlich gesagt, ich fühle sehr mit dem Patienten mit, manchmal auch zu sehr. Das habe ich auch schon von vielen Kommilitonen auch gehört, dass ich da auch wirklich mich ein bisschen zurücknehmen darf auch. Und ich habe das auch, wie gesagt, im Alltag auch bemerkt, im Rettungsdienst, in der Klinik, dass ich dann auch wirklich mitgenommen war von dem Patientenschicksal, aber auch, dass ich die Gefühle sehr stark aufgenommen habe. Und da auch die Resilienz, die man aufbauen muss, die muss ich noch aufbauen. Da sehe ich auch noch, wenn man in die Selbstreflexion geht, wie du so schön gesagt hast, dass man das eben häufig machen sollte, dass ich da auch dran arbeiten muss. Und da auch eine Frage an dich, Alexander, wie kann man denn diese Distanz aufbauen, aber trotzdem diese Verbindung aufrechterhalten?
Also du sagst es ja gerade sehr schön. Also Empathie ist was wir alle wollen und uns wünschen als Patient, aber eben auch als Arzt, wenn ich sie schaffen möchte. Ich muss mich aber trotzdem in diesem tollen Begriff der professionellen Distanz auch abgrenzen können. Denn wie du es gerade so schön beschrieben hast, ich kann nicht alle Belange, alle Sorgen meiner Patienten mitnehmen, denn sonst werdet ihr als zukünftige Ärztinnen nicht die Resilienz haben, dass er tatsächlich ein Berufsleben lang in der Patientenversorgung bleiben könnte. Um aber natürlich dahin zu kommen und letztendlich auch das für mich authentisch umsetzen zu können, denn wie du gerade selber sagst, man merkt eben dem einen oder anderen an, dass es ihm zu nahe geht, muss es Möglichkeiten geben, den Studierenden, aber dann eben auch den Ärzten Angebote zu machen, dass sie diese Belastungen tatsächlich auch äußern können. Und wir alle wissen, wie hilfreich es ist, wenn ich im abendlichen Gespräch, sei es jetzt mit meiner Partnerin oder mit meinem guten Freund, über ein Thema reden kann. Sicherlich immer unter dem Rahmen der ärztlichen Schweigepflicht. Ich darf sicherlich keine Informationen rausgeben, aber die Belastungssituation ist ja so mehr oder weniger neutral, dass man einfach mal drüber reden kann. Und das gibt's natürlich auch im formalistischen Sinne. Es gibt Balint-Gruppen, die auch immer mehr auch für die Studierenden angeboten werden, weil man eben auch sieht, dass auch auf den Stationen im PJ Belastungen kommen, die sie gerne mit anderen teilen würden. Und man kann dann mit Methoden einer kollegialen Fallberatung drüber nachdenken, ob man gemeinsam Lösungen findet, wenn es eben immer noch weiterhin belastend ist. Oder tatsächlich auch das Bewusstsein schaffen, dass auch junge Ärztinnen und Ärzte oder Ärzte auch in jedem Alter natürlich sich auch Hilfe holen können, sei es jetzt im Hinblick auf eine Psychotherapie oder eine Unterstützung in Verhaltenstherapie, die dann eben solche Belastungssituationen reduzieren kann und auch dem Arzt oder der Ärztin dann Möglichkeiten gibt, sich neu zu positionieren und neue Perspektiven aufzunehmen.
Ja, also gibt es da verschiedene Möglichkeiten, wo man sich einfach auch Hilfe holen kann. Du hast gerade die Balint-Gruppe angesprochen. Willst du das ein bisschen erläutern, was das genau ist?
Was das ist? Also Balint-Gruppen von der Idee her sind Gesprächskreise mit einem geschulten Moderator, in dem Krisensituationen, Belastungssituationen unter Kollegen geäußert werden. Und da ist natürlich immer eine besondere Vertrautheit, aber auch ein Vertrauensverhältnis notwendig, wenn sowas passiert. Denn wir alle wissen, wie schwierig es ist, sich unter Umständen einen Fehler einzugestehen oder auch alleine schon nur die Zweifel oder Unsicherheiten einzugestehen in einer Situation, wo eigentlich jeder von den Ärzten erwartet, dass sie immer alles wissen und alles können.
Ja. Ich glaube auch, dass da die Struktur des empathischen Gespräches, wenn man sich daran hangeln kann, dass das auch vielleicht so eine emotionale Distanz aufbauen kann, dass man da eher sich aufs Rationale konzentriert als auf das Emotionale.
Rational und emotional sind zwei sehr schöne Begriffe, die man in der Empathie natürlich werten kann. Und ihr habt euch wahrscheinlich auch mal angeguckt, was versteht man denn unter Empathie überhaupt so? Und was kann oder was sollte der Mediziner irgendwie darstellen? Also das schöne Gespräch, das du vorher geschildert hast beim Orthopäden, da war jetzt nicht so wirklich viel Reaktion auf die sehr klaren Emotionen des Patienten da. Ich muss als Orthopäde in der Situation vielleicht nicht mitfühlen, weil also die Arthrose in der Hüfte ist jetzt nichts, was für mich untypisch ist, was ich vielleicht sogar tagtäglich, mehrfach täglich sehe. Da habe ich eine gewisse Normalität, aber ich muss begreifen, dass für den Patienten ist das, wie du es vorher sagtest, boah, da geht ein Teil meines Lebens irgendwie gerade den Bach runter und ich muss die Situation tatsächlich dann aufgreifen. Wie ich das aufgreife, muss nicht mitfühlen, sondern ich muss Verständnis dafür zeigen, dass da was passiert und ich muss, wie heißt es immer so schön, sozial adäquat darauf reagieren, dass der Patient weiß, meine Bedenken, meine Sorgen, meine Ängste werden gehört und mein Gegenüber ist bereit dazu, mich dabei zu unterstützen, dass diese Ängste weniger werden, dass die Situation vielleicht auch einfacher für mich wird. Das setzt aber dann eben auch voraus, dass ich erstmal mitbekomme, warum ist das denn für den anderen so schlimm? Und glaube, das wirst du auch ganz oft gehört haben, wenn es um schwierige Gespräche geht, wenn es um Emotionen geht, dann manchmal den einen Schritt zurückgehen und nicht sagen, ey, ich weiß sowieso, was bei dem passiert, sondern ich frage vielleicht sicherheitshalber nochmal nach oder ich stelle nochmal eine Frage, um zu verstehen, was in der Person, die mir gegenüber sitzt, gerade tatsächlich vorgeht.
Und dann sicher auch noch als zusätzlichen Tipp den Soundtrack, den wir am Eingangs gehört haben, Enjoy the Silence von Depeche Mode. Also auch einfach mal ruhig sein, einfach mal die Klappe halten.
Ja, dieses einfach mal die Klappe halten, also ich glaube, das ist das, also jetzt können wir unsere junge Medizinstudierende fragen, das ist das, worauf sie natürlich auch nicht so wirklich trainiert werden. Also Wir sind aus der Schule, wir sind aus dem Studium darauf trainiert, wenn eine Frage in irgendwas offen steht, dann bringe ich Informationen, dann leiste ich irgendwas, dann zeige ich meine Kompetenz dadurch, dass ich jetzt ganz viel Zusatzinformationen bereitstelle. dass das aber gerade, wenn es um Emotionen geht, wenn es um Patienten geht, wenn es um schwierige Gespräche geht, manchmal gar nicht das wirklich hilfreiche ist, weil der Patient gerade ganz woanders ist. Das müssen sie tatsächlich üben und für sich selber auch mal aushalten. Denn also jeder, der in der Kommunikation das schon mal ausprobiert hat, versucht mal tatsächlich nur 30 Sekunden still zu sein und nichts zu sagen. Das wird, also wir kennen es alle aus den Vorlesungen und Ähnliches, dann kommt so eine ganz seltsame Stille irgendwie raus.
Und dann lang, die 30
genau,
Sekunden.
Die 30 Sekunden sind so lang und die tun so weh, weil ich ja ganz viel Information hatte. Aber genau diese 30 Sekunden, dieses Warten an den richtigen Stellen, wird von den Patienten sehr geschätzt. Und wir merken das auch immer wieder bei den Simulationspatienten, die tatsächlich auch eben ihre Position zurückmelden und dann eben zeigen, wie sowas wirken kann. Denn es gibt ganz viele auch nonverbale Signale, die der Patient natürlich aussendet, die wir als Beobachter, als Gesprächspartner natürlich auch wahrnehmen müssen. Also typisches Thema, ich schaue jetzt gerade hier in die Runde und gucke euch an. Solange der Blickkontakt da ist, ist eine Aufmerksamkeit da. Ihr werdet aber gerade in schwierigen Gesprächen merken, dass dann ganz häufig die Augen nach oben gehen oder weggehen. Und wenn ich in so einer Situation weitere Informationen bereitstelle, kommunizieren möchte, dann kann ich mir fast sicher sein, dass die nicht dort ankommen, wo sie hin sollen.
Also wir lernen hier wahnsinnig viel von dir, was allgemein für jeden gilt, nicht nur für die Medizin, das gilt ja für alle Bereiche des Lebens. Du bist aber hier, hast du ja Ariane eingangs gesagt, als Modulsprecher an der LMU. Und da wollen wir natürlich hören, sozusagen dein Werbeteil, was tust du da? Was ist es, was ihr da als Besonderheit anbietet?
Genau, Besonderheit ist immer so die Sache. Wir haben in den letzten, ja beinahe schon 10-12 Jahren, ein sogenanntes longitudinales Kommunikationscurriculum aufgebaut, das die Studierenden in der Vorklinik mehr oder weniger abholt, ihnen Grundlagen mitgibt, so Grundsätze der Haltung, auch das der Arztrolle mitgibt, das dann erste Übungen beinhaltet mit einem gewissen Format. Wir nennen das patientenorientiertes Kommunikationsformat, weil dieses Format gab es auch schon vor uns, also vor dem longitudinalen Curriculum, in dem dann die jungen Medizinerinnen oder heranwachsenden Medizinerinnen mit Schauspielpatienten herausfordernde Situationen trainieren. Ursprünglich gab es da davon nur einen Termin, mehr oder weniger, den hatten sie irgendwie im zweiten klinischen Jahr. Und wir haben von den Studierenden eben gehört, dass sie viel mehr Übung brauchen, so ähnlich wie es Ariane vorher gesagt hat. Und haben dann mit den entsprechenden ärztlichen Kollegen in den verschiedenen Modulen weitere solche Trainings installiert und haben darauf Wert gelegt, dass es eben tatsächlich sich longitudinal weiterentwickelt. Das heißt also von einfachen Situationen, die dann letztendlich mit den jeweiligen Modulthemen integriert werden. Das heißt also beispielsweise innere Medizin im Modul 23 an der LMU oder der Neurologie und Psychiatrie im Modul 4 und im Modul 5 dann der Palliativmedizin und haben versucht, dann letztendlich klarzumachen, auch den Dozierenden natürlich, welche Voraussetzungen, mit welchen Voraussetzungen kommen die Studierenden, welche Anforderungen können auch die Schauspielpatienten letztendlich stellen. Das ist natürlich auch was sich so steigert. Und welche Themen werden behandelt? Das heißt also, wir haben in der Palliativmedizin tatsächlich das Gespräch mit dem Sterbenden als so, ich will nicht sagen Abschluss, aber mehr oder weniger größte Herausforderung, weil das auch ein Tabuthema der Medizin nur anspricht, nämlich das Reden über den Tod ist nichts, was im Studium so ganz offen gelehrt wird. Und wir gehen dann in die Psychiatrie, Neurologie, wenn es um Ausfallerscheinungen geht, Fahreignung, Anorexie, Sucht, Alkoholabusus. Das sind dann die Themen, die dort mit besprochen werden, die dann auch schon eine relativ hohe Herausforderung haben, wenn es um Bereiche wie Motivational Interviewing, also Verhaltensänderung anleiten geht. Und gehen dann in den ersten POCs mit Simulationspatienten um Themen Mitteilung einer schlechten Nachricht, HIV-Information wäre so ein Thema. Oder eben auch Compliance-Fragen, wenn die junge Patientin mit einer Angehörigen gemeinsam eben sich nicht spritzen will, wenn sie Diabetes hat. Und diese Herausforderungen steigern sich und wir versuchen auch teilweise die Patientengeschichten über diese verschiedenen POCs mitzunehmen, damit die Studierenden eben auch sehen, wer der am Anfang mit Magenschmerzen zu mir in die Praxis kommt und Medikament möchte, der kann dann, 10, 15, 20 Jahre später tatsächlich auf der Palliativstation liegen und man sieht so eine gewisse Patientenhistorie und sieht eben auch, wie sich Dinge entwickeln können.
Ariane hat sehr interessiert jetzt zugehört. Du bist ja nicht an der LMU, sondern in Augsburg an der Uni. Habt ihr was Vergleichbares? Kommt dir das bekannt vor, was du jetzt so gehört hast?
Genau, ich fand das gerade sehr spannend, weil ich bin ja in einem Modellstudiengang und die LMU ist ja ein Regelstudiengang, dass wir auch so longitudinale Module haben, weil das haben wir ja auch. Also wir sind ja auch, dass wir von Anfang an einmal klinisch und aber auch wissenschaftliche longitudinale Module haben. Und auch von Anfang an, wir haben sehr früh auch diese empathische Gesprächsführung als Unterrichtsfach haben wir es nicht, sondern in der medizinischen Psychologie haben wir das integriert und durften auch dann sehr früh auch schon da üben an Patienten, an Schauspielpatienten. Und dann gab es auch eine praktische Prüfung bei mir. Also im dritten Semester in der Vorklinik noch haben wir dann eine praktische Prüfung empathischer Gesprächsführung gehabt.
Das Setting, die Rahmenbedingungen schaffen, ist natürlich was ganz Wichtiges. Und gehen wir wieder zurück zum Orthopäden. Ich sitze mehr oder weniger vor einem Röntgenbild, habe eigentlich noch keine Ahnung, hoffe eigentlich nur, okay, der sagt mir, schon dich 4 Wochen und dann wird schon alles wieder gut. Und ich kriege dann mehr oder weniger die Watschen, wie es im Bayerischen so schön heißt, oder irgendwas vor dir hingeschmissen, dass mir sagt, naja, ein Teil deines Lebens wird so nicht weitergehen. Und du hast es gerade sehr schön geschrieben, wenn ich so einen Rahmen schaffe, der sollte dann eben mehr oder weniger vertraulich sein. Das heißt also nicht unbedingt mitten auf dem Gang wäre so ein typisches Thema. Ich bin vorbereitet als Ärztin, Arzt. Das heißt, ich habe mir auch so ein bisschen überlegt, was könnte das denn bei dem auslösen? Welche Informationen brauche ich möglicherweise? Und ich mache vielleicht auch nochmal, war das, was du vorher angesprochen hast, ich leite so ein bisschen ein. Also wir waren ja letzte Woche mehr oder weniger hier und sie haben das Röntgenbild gemacht. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit uns das Röntgenbild angeschaut. Ich hatte Ihnen ja schon angedeutet, da müssen wir mal genauer drauf gucken. Und es hat sich jetzt so dargestellt, dass jetzt tatsächlich was da ist, worum wir uns kümmern müssen. Und das wäre so eine Andeutung und dann kann ich eben tatsächlich auch in diese Situation hineingehen. Dann ist der Patient vorbereitet, er hat so eine gewisse Erwartungshaltung auch an das Gespräch und in der Folge des Gesprächs geht es dann eben auch tatsächlich darum, die Emotionen aufzugreifen, ihm Zeit lassen, aber eben auch die nächsten Schritte mit ihm zu besprechen. Worum geht es ihm denn eigentlich? Was ist denn da jetzt irgendwie drin, wenn es um eine OP geht? Lässt sich die noch unter Umständen eine gewisse Zeit rausschieben? Gibt es irgendwelche Therapien in der Zwischenzeit? Und wie sieht das in der Folge wieder aus? Aber dafür braucht es dann eben auch die Übung.
Alexander, du hast jetzt ein sehr schönes Beispiel gegeben und erklärt, wie es gut laufen kann und alles. Und wir, Ariane und ich, haben das große Ziel, das auch, also du vor allem, Ariane, ich als Patient auch, dass ich das besser hinnehme. Jedenfalls, wir wollen so ein Gespräch testen. Du hast gesagt, das kannst du mal mit uns machen und uns da so durchleiten, was ich sehr schön finde. Und das würden wir gerne jetzt machen.
Genau, das haben wir uns so ein bisschen vorüberlegt, damit ihr mal so auch mehr oder weniger als Hörer mal zuhören könnt, wie könnte so ein Gespräch aussehen. Wir versuchen eben genau das, was wir gerade gesagt haben, viel Übung, nicht nur in der Theorie. Wir haben auch Vorlesungen zu dem Thema, klar, aber es geht halt darum, die Studierenden ans Üben, ans Reflektieren zu kriegen. Und da helfen solche kleinen Simulationen oder eben auch größere Simulationen aus. Und ich habe den beiden jetzt gerade ein ganz kurzes, mehr oder weniger, ja, Skript gegeben, das einmal den Patienten irgendwie darstellt und einmal dem Arzt so ein bisschen sagt, worum geht's denn? Rahmenbedingung ist jetzt, ein neuer Patient kommt in die Praxis. Die junge Ärztin weiß momentan noch gar nicht so viel, aber sie weiß nur, er hat sich jetzt gerade ganz kurzfristig einen Termin geben lassen, wurde vorne schon so ein bisschen zurückgehalten, weil hat wohl keine Zeit und will irgendwie was nicht und kommt jetzt mehr oder weniger in das Gespräch rein. Und die normale Abfolge, die wir in solchen Gesprächen eben versuchen, also dieses Lehrformat, das wir versuchen da umzusetzen, hat viel damit zu tun, dass wir die Perspektiven der Parteien dann nachher abfragen. Das heißt also, wir lassen jetzt erstmal dieses Gespräch kurz durchlaufen und dann wird die Ärztin erstmal überlegen, wie lief denn das Gespräch für mich und kriegt dann von dem Patienten, vielleicht sogar von einem Schauspielpatienten oder einem Realpatienten, ein tatsächliches Feedback zurück und erst dann kommen die Zuschauer, die Beobachter oder der Dozent dazu, der dann ein Feedback gibt. Dann fangen wir doch mal an.
Ich fühle mich gar nicht beobachtet oder irgendwie was. Okay. Guten Tag, Anne Berner hier. Was führt Sie denn zu mir?
Hallo, mein Name ist Martin Eulitz und ich bin ein erfolgreicher Manager und ich habe es sehr eilig. Und ich habe leichte und mittelstarke Kopfschmerzen. Aber ich habe es echt eilig.
Okay. Können Sie die Kopfschmerzen ein bisschen genauer erklären? Kommt das irgendwie, ist das, kommt das, wird es stärker, wird es schwächer, können Sie es provozieren? Wie ist der, also strahlt das irgendwo aus, also irgendein Gebiet? Können Sie das vielleicht ein bisschen genauer erklären?
Also es ist ganz einfach. Ich habe relativ starke Kopfschmerzen gerade und ich arbeite sehr viel und bin sehr eingespannt im Beruf. Und das Einfachste wäre, wenn Sie mir ein Schmerzmittel verschreiben und ich gehe wieder.
Ja, ich sehe auch, dass Sie gerade ziemlich unter Stress sind und dass Sie auch das belastet. Ich würde trotzdem ganz kurz auf diesen Schmerzcharakter gehen, weil sonst kann ich das nicht genau einordnen. Also können Sie das vielleicht trotzdem ein bisschen erklären? Kommt der Schmerz in der Nacht beispielsweise oder können Sie das provozieren? Arbeiten Sie viel am Bildschirm, dass ich das einfach ein bisschen einordnen kann?
Ja, ich sitze viel vorm Computer, ist schon ganz klar. Aber ich war bei Ihrem, glaube ich, etwas erfahreneren Kollegen die letzten Jahre und der hat mir immer ein Schmerzmittel verschrieben. Das war überhaupt kein Thema. Also da jetzt so eine große Diskussion zu führen, da sehe ich gar keinen Sinn drin.
Sie verstehen aber auch, dass ich das ein bisschen einordnen muss, bevor ich Ihnen einfach Schmerzmittel verschreiben kann. Also ich kann gerne später über Schmerzmittel sprechen, aber vorher muss ich kurz diesen Kopfschmerz einfach einordnen und auch wir müssen auch forschen, warum sie überhaupt diese Kopfschmerzen haben. Man kann ja auch, also wir müssen einfach mal kurz durchatmen und dann einfach diesen Kopfschmerz einfach anschauen und dann können wir auch weiterdenken. Deswegen kurz, wann kommt dieser Kopfschmerz? Wird da schlechter? Haben Sie schon was gemacht, damit es vielleicht besser wird, damit ich das kurz einschätzen kann?
Also ich glaube, danke für das Timeout, okay. Weil es wäre jetzt schwierig geworden.
Ja, das stimmt.
Genau, dann geht es eben tatsächlich ans Eingemachte, wie es immer so schön heißt. Und ihr habt aber schon gemerkt, so einfach ist dieses einfache Gespräch gar nicht. Und zwar für beide Seiten nicht, ja. Oder? So, ja. Ich muss jetzt hier verbalisieren, die beiden stehen jetzt gerade grinsend und irgendwie so leicht was Schweiß überströmt hier, ja. Und denken so, das ist aber doch nicht so einfach. Wie hast du dich denn gefühlt in dem Gespräch?
Ja, also ich als Erste muss ich ja das mal kurz analysieren, was hat er da gerade? Also Kopfschmerzen kann ja so viele verschiedene Ursachen haben und wie ist der Charakter? Es kann Clusterkopfschmerz geben, es kann verschiedene Sachen geben und da gibt es ja auch verschiedene Medikamente, sei es Migräne, okay, Migräne, also da gibt es ja auch, also ja, Migräne ist jetzt aber, da gibt es verschiedene Medikamente, die man geben kann. Ich kann jetzt nicht einfach damit irgendwelchen Schmerzmittel draufballern und um das dann zu therapieren. Wir können das analysieren, aber zuerst muss ich ja Anamnese machen, Symptome, vielleicht irgendwelche Vorerkrankungen, Medikamente, die er schon nimmt, die es vielleicht beeinflussen. Da brauche ich ja ein bisschen mehr Informationen.
Genau, ich brauche so viele Informationen. Habt ihr aber gemerkt, ich habe gefragt, wie ging es dir denn in dem Gespräch? Und das Einzige, was war, oder was jetzt gerade zurückkommt, medizinisch brauche ich aber viel mehr Informationen. Ich brauche da viel mehr und dann kann ich mein Schema abarbeiten und dann kann ich wissen, was ich richtig machen muss. Ja. Aber wie hast du dich gefühlt in der Situation jetzt gerade?
Sehr gedrängt. Also sehr, sehr, sehr bedrängt vielleicht auch. So, ja, ich muss das jetzt machen und ich war so, ich mache das jetzt aber nicht. Das sehe ich jetzt gar nicht ein. Aber ich musste schon so mich auf die Füße stellen. So, das mache ich jetzt nicht. Nein, das sehe ich jetzt gar nicht ein. Ich bin die Ärztin und du bist der Patient. Und genau, also ich weiß, was gerade in der Situation richtig ist. Und dann muss ich jetzt dafür auch einstehen. Also ich war sehr gefordert auch.
Genau, ein schönes Beispiel dafür, dass wir faktisch in so einem Dilemma stehen. Also ich habe meine professionellen Ansprüche, die ich habe, und ich habe die Bedürfnisse des Patienten auf der anderen Seite. Und wie kriege ich das jetzt irgendwie zusammen oder wie kriege ich mein Verständnis von diesem Konzept der Behandlung an den Patienten kommuniziert? Also eine ganz klare kommunikative Aufgabe. Und jetzt hören wir uns doch mal an, wie der Patient sich gerade gefühlt hat in der Situation.
Also es war für mich ganz beeindruckend. Ich war dann in der Rolle drin und wollte auch gar nicht mehr raus. Und ich kenne die Ariane jetzt auch schon einige Zeit und ich schätze sie sehr und sie lächelt dann einen an und so. Aber ich habe auch gesehen, wie schwierig es für sie geworden ist, dann irgendwie auf eine normale ein Arzt-Patienten-Verhältnis zu kommen. Ich habe so gemerkt, sie will irgendwas Gutes für mich tun. Andererseits, sie will auch das jetzt durchsetzen, was sie medizinisch gelernt hat. Und da sage ich natürlich, nee, da mache ich zu. Ich möchte mein Medikament, wenn ich es nicht kriege, gehe ich zu einem anderen Arzt, dann kriege ich das dort. So wäre das Thema. Und das ist dann, da wird ja eigentlich der Arzt, der sich um den Patienten kümmert und der versucht, Bestmögliches ihn zu machen, der wird ja dann schlechter gestellt als jemand, der sagt, okay, den lasse ich durchlaufen, der kriegt sein Medikament, dann soll er wieder gehen.
Das schlechter gestellt und so ist das Thema. Also wenn ich Ariane jetzt fragen würde, dann gibt es eben tatsächlich so gewisse Voraussetzungen für mehr oder weniger eine Verschreibung eines Medikamentes. Und das werden die Zuhörer natürlich auch wissen. Ich brauche zuerst mal die Indikation. Und wenn ich keine klare Indikation habe oder auch letztendlich die Patientensicherheit nicht irgendwie garantieren kann, kann ich nicht einfach was verschreiben. Das sind so die anderen Dinge, die dann da mitlaufen. Und ich habe natürlich auf der anderen Seite genau das, was du ansprichst. Ich habe natürlich das Risiko, dass ich so ein erstes Shopping habe. Und wenn ich es da nicht kriege, dann hole ich es mir halt beim nächsten. Und jetzt wäre die Frage an dich als Patient, was hättest du dir denn gewünscht, dass sie, wo hätte sie dich denn abholen können?
Ja, ein guter Punkt. Also ich fand, du bist sehr schnell, Ariane, auf die Art des Kopfschmerz gegangen und wolltest dann, hast mir ganz viele verschiedene Fragen gestellt dazu. Ja. Da hätte ich mir gewünscht, wirklich mehr Ruhe erstmal drauf kommen lassen und erstmal so ein bisschen ausreden lassen und so wirklich ausschwätzen lassen und dann sagen, jetzt mal ganz ruhig und wir gehen jetzt in ganz langsam in folgenden Schritten.
Ja, ich glaube, da tue ich mir auch noch schwer, einfach diese Ruhe reinzubringen, weil ich bin dann so, was willst du mir denn hier gerade sagen? Da gehe ich auch mit dieser Dynamik sehr einfach mit. Ich muss dann einfach diese Dynamik rausnehmen und da tue ich mir noch schwer. Aber das stimmt voll. Ich hätte einfach kurz, atmet mal kurz durch, weil sie haben Schmerzen. Jetzt gehen wir erstmal auf die Ursachensuche. So erstmal so kurz tief durchatmen und dann glaube ich, hätte es vielleicht auch eine andere Dynamik angenommen, aber da sind wir wieder bei Schweigen aushalten. Die 30 Sekunden, die sind lange.
Ja. Genau, und jetzt wäre natürlich so meine Möglichkeit, was ich gerade beobachtet habe, gerade wenn ich so mehr oder weniger erste Kontakte mit Patienten habe, dann ist natürlich die Frage, ich muss ja erstmal eine Beziehung aufbauen. Und wir haben es ja auch so in der Folge dann gemerkt, dann kommen solche Vorurteile des Patienten manchmal, die junge Ärztin und bei ihrem erfahrenen Kollegen ging das ganz anders. Nutzt tatsächlich, es gibt so den schönen Begriff der Golden Minute, diese erste Minute tatsächlich aus. Willkommen, nochmal ein bisschen Smalltalk zu machen, zu sehen, hey, Sie sind angekommen, haben einen Termin gekriegt. Äußern Sie doch mal Ihre Bedürfnisse und worum es jetzt eigentlich geht und führen Sie das mal aus. Und diese erste Minute, wenn ich da nicht unterbreche und nicht zu viel reinmache, dann habe ich die Möglichkeit, tatsächlich so eine Beziehungsbasis eben zu schaffen, die dann nachher belastbar wird, die dann auch vielleicht die unangenehmeren Fragen zulässt. Denn sind wir mal ganz dreist, bei so einem mehr oder weniger hochgestressten Manager, da geht es natürlich darum, hat der vielleicht auch noch andere Probleme, Rauchen, Trinken, Schlafprobleme, was ganz viel natürlich dann auch für deine spätere Diagnose als relevante Informationen bringen kann. Das gibt er aber nur preis, wenn er sich wohlfühlt, wenn er das Vertrauen erstmal aufbaut und wenn er, und das finde ich, hast du sehr schön gemacht, merkt, dass du dich eigentlich um ihn sorgst. Und ein Beispiel, was mir eben aufgefallen wäre oder was mir aufgefallen ist in der Situation, ist, dass du gemerkt hast, dass ihm das nahe geht, dass er da ein Problem hat und das auch angesprochen hast. Also du hast ja so ein kleines Nurse ja schon mit reingenommen und hast dann versucht eben auch weiter zu explorieren, zu sehen, woher kommt das. Und das wären solche Dinge, die man natürlich in so einer Simulation, in so einer kurzen Simulation sehen kann und dann eben auch in der Selbstreflexion sich nachher nochmal überlegen kann, wie kann ich das dann mal ausprobieren. Und dann ist natürlich schön, wenn man das nochmal machen kann in der Folge, wenn man aber auch wahrnimmt, und das hat der Martin ja schon gesagt, wie positiv du in der Situation aber trotzdem geblieben bist, obwohl du Stress gefühlt hast, obwohl du dich gedrängt gefühlt hast, hat man dir das nach außen und auch an der Sprache nicht angemerkt. Und das wären solche Sachen, wo man sagt, das bitte beibehalten, und dann sind wir bei dem Thema, wie kriege ich mehr oder weniger ein konstruktives Feedback an die Studierenden, aber eben auch später an die Ärzte, dass das in einer Situation auch so funktionieren kann. Denn wir haben vorher kurz darüber geredet, realistisches Feedback von Patienten kriege ich in der normalen Praxis ganz, ganz selten, weil da die Hürden fast zu hoch sind, weil man es noch nicht so kennt. Im Team sieht es manchmal anders aus. Das heißt also, nutzt die Möglichkeit, tatsächlich mal Feedback von anderen euch einzuholen. Oder sitzt bei anderen mit dabei und bietet an, dass ihr Feedback gebt. Denn das bringt euch was, das bringt den Patienten letztendlich was, aber eben auch euren Teamkollegen.
Bin fast ein wenig traurig, weil das wäre jetzt ein Thema, auf das wir als nächstes hätten übergehen können, auch das kollegiale Feedback und die Struktur, Kommunikationskultur, wie sie in Krankenhäusern, teilweise auch in Praxen herrscht. Aber das schaffen wir heute gar nicht mehr, denn wir haben uns schon dem Ende unserer Folge genähert. An dich, Ariane, die Frage, was nimmst du aus der heutigen Folge mit?
Ja, dass man mit Kommunikation ganz, ganz viel ausrichten kann, dass man es wirklich auch als Werkzeug, als Tool benutzen kann, was eigentlich auch vielleicht auch genauso, nicht genauso, aber wirklich genauso viel Effekt hat wie auch eine Therapie manchmal, weil man auch einfach mit den Leuten reden kann und dann auch Leute abholen kann, wo man steht und dann auch die Ängste nehmen kann. Das fand ich, also dass das wirklich ein sehr großer Skill ist, den, der viel Effekt hat auch beim Patienten. Fand ich sehr interessant.
Und lieber Alexander, was hast du noch für die Hörerinnen und Hörer, die Medizinstudierenden weltweit, sage ich immer dazu, zumindest die in München oder in Bayern. Was hast du für die noch an Tipp, an Ratschlag?
Macht euch bewusst, wie wertvoll eure Kommunikation für den Patienten sein kann, aber auch wie gefährlich. Das ist immer so das Thema. Und wir haben alle schon mal von Placebo- und Nocebo-Effekten gehört, von Compliance-steigenden Möglichkeiten, die durch die Kommunikation entstehen. Und ich fand es gerade so schön, weil Ayane sagte, Kommunikation oder Therapie. Und wenn wir in andere Gesundheitsbereiche schauen, bei den Psychiatern, bei den Psychotherapeuten, dann ist genau die Kommunikation das Werkzeug der Therapie und damit auch gleichzeitig die Therapie. Und wenn ihr euch bewusst werdet in eurem Alltag, dass euer Gespräch schon Beginn oder die tatsächliche Therapie ist, dann habt ihr ganz, ganz viele Möglichkeiten, dem Patienten weiterzuhelfen und auch euch letztendlich.
Dankeschön.
Dankeschön.
Die Gesundheitsarena, ein Podcast der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns, moderiert von Ariane Berner und Martin Eulitz. Redaktion und Technik Sandra Greisel, Marion Munke, Sophie Pfeiffer und Florian Schaller.